Liebe Gemeinde, in Traugesprächen, da weise ich die beiden Kandidaten in der Regel auf folgenden nüchternen Grundsatz hin. Da sage ich denen immer, glauben Sie ja nicht, Sie könnten Ihren künftigen Ehemann oder Ihrer Ehefrau im Laufe der Ehe grundsätzlich irgendwie verändern. Glauben Sie das ja nicht. Wenn Sie ihn heiraten wollen, dann müssen Sie schon bereit sein, ihn ein Leben lang so zu ertragen, wie er jetzt ist. Brutto. Ja, manchmal ernte ich dann ein freundliches Lächeln oder meine ein kleines Erschrecken festzustellen. Wie viele Ehen sind daran gescheitert, dass einer von beiden dachte, ach, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann werde ich ihm das und das schon noch abgewöhnen. Dann werde ich sie schon so und so noch nach meinem Bilde prägen. Das kommt dann schon noch. Liebe Gemeinde, nichts ist so schwer zu verändern wie das Herz und die Eigenarten eines lebendigen Menschen. Und darum verweist das Zeichen der Taufe auf eine ganz unerhörte Wahrheit. Sie hatten gesagt, mit dem Zeichen der Taufe unterstreicht, besiegelt, verdeutlicht der lebendige Gott seine Verheißung, die er uns mit dem Wort gegeben hat. Und dieses Taufwasser hat eine starke symbolische Aussagekraft. So wie Wasser Schmutz abwäscht, so will Christus uns den inneren Schmutz unserer Sünde vergeben. Und deswegen sagte der Apostel Petrus auch in seiner Predigt, Apostelgeschichte 2, Vers 38, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Damit meinte er nicht, dass durch die Taufe automatisch die Sünde vergeben wird, sondern in der Taufe bekräftigt Gott seine Verheißung, dass der, der an ihn glaubt, Vergebung seiner Schuld empfing. Und wie man in Wasser ertrinken kann, so soll unser altes Leben ohne Gott ertränkt werden, soll es in den Tod gegeben werden und zu einem neuen Leben mit Jesus Christus auferstehen. Und darum sagt der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 3, wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir auch in einem neuen Leben wandeln. Dieses neue Leben, Taufe in den Tod des alten Lebens, das folgt nicht automatisch aus der Taufe. Weder beim mündigen Täufling noch beim unmündigen Täufling. Aber die Taufe unterstreicht und besiegelt, was Gott jedem schenken will, der in seine Nachfolge eintritt. Ein neues, ein verändertes Leben in der Nachfolge Jesu Christi. So steht's in Römer 6. Aber nach Römer 6 kommt bekanntlich Römer 7. Und in Römer 7 redet Paulus von einem Problem, das auch noch zu unserem Christsein dazugehört. Nicht nur Römer 6 gilt, sondern auch Römer 7. Unser altes Leben meldet sich noch ganz schön stark zu Wort, oft, auch wenn wir Christen sind. Und Martin Luther hat es ja dann so plastisch formuliert, er sagt, der alte Mensch, der alte Adam, auch wenn er Christ ist, muss täglich neu ersäuft werden. Und er fügte hinzu, aber das Biest kann schwimmen. Ja, ersäufen Sie mal jemanden, der schwimmen kann, das ist gar nicht so einfach. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Die Spannung zwischen dem, was wir von Gott her eigentlich sind, als Christen, und dem, was man im Alltag allzu oft noch an uns sieht oder was wir an uns selbst sehen. Diese Spannung, diese Diskrepanz ist oft noch erschreckend groß. Und das war sogar beim Apostel Paulus so. Er hat darunter sehr gelitten und Jesus weiß das. Aber Jesus findet sich damit nicht ab. Jesus lässt uns mit diesem Problem nicht allein. Jesus will und kann uns weiter verändern. Und darum ist Christsein absolut nichts Statisches. Manche denken, da bin ich dann Christ und dann geht das Leben immer so weiter. Sondern Christsein enthält eine innewohnende Dynamik, die wir nirgendwo sonst finden. Und darum beginnt für einen Menschen, der Christ geworden ist, eine spannende Reise. Für den beginnt eine aufregende Lehrzeit. Jesus nimmt uns unter seine Fittiche und in seine Schule und er fängt an, uns zu erziehen. Die Jünger Jesu, Nachfolger wurden sie genannt. Jünger, das heißt, sie waren Schüler, eigentlich wörtlich übersetzt. Schüler Jesu Christi. Aber nicht Schüler, die mal vormittags von 8.15 Uhr bis 13.35 Uhr die Schulbank drückten, sondern Schüler, die in einer Lebensgemeinschaft von morgens bis abends mit ihrem Herrn unterwegs waren. Und so nimmt Jesus uns in seine Schule und er macht uns dabei nicht zu Marionetten. Er nimmt uns voll in die Verantwortung mit hinein. Wir sollen nicht einfach nur da sitzen und sagen, Herr, jetzt wollen wir mal sehen, wie du uns veränderst, wie du mich veränderst, sondern Jesus zeigt uns in der Bibel Schritte, die wir gehen sollen. Schritte der Veränderung, Schritte des Wachstums. Und Jesus baut seine Leute verbindlich in eine Gemeinde ein, in der wir die Aufgabe haben, einander dabei zu helfen. Nicht einander auf die Pelle zu rücken und uns gegenseitig zu belauern, aber einander zu helfen, diese Schritte des Glaubens auch zu gehen. Und unser Predigttext heute Morgen, der zeigt uns jetzt einen solchen ganz wichtigen Schritt. Der Predigttext heute Morgen zeigt uns die wohl wichtigste Hilfe, die wir einander leisten können bei diesem Weg. Und diese Hilfe besteht schlicht darin, dass wir füreinander beten. Wenn wir einander dabei helfen wollen, dass immer mehr Römer 6 und immer weniger Römer 7 in unserem Leben durchscheint, immer mehr das neue Leben und immer weniger die Schuld des alten Lebens, dann ist das Gebet füreinander eines der wichtigsten, der absolut wichtigsten Hilfsinstrumente. Und Paulus macht es uns vor. Paulus betet für seine Mitchristen in Ephesus und Umgebung. Und es ist gut, dass er dieses Gebet aufgeschrieben hat, weil er uns mit diesem Gebet ein Vorbild gibt und zeigt, wie wir füreinander beten können und sollen und für uns selbst beten können und sollen. Und Paulus zeigt uns damit zugleich, was wir so dringend brauchen, wonach wir uns sehnen, wonach wir uns ausstrecken sollen, was wir so sehr ersehnen sollen, dass wir den Herrn dringend darum bitten. Dieses Gebet finden Sie aufgeschrieben im Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Am letzten Sonntag haben wir den ersten Teil untersucht und da hatten wir gemerkt, da steckte so viel drin, dass man das in einer Predigt gar nicht schafft, und deswegen wollten wir den zweiten Teil dann heute in der Predigt uns anschauen. Ich habe Ihnen den ersten Teil nochmal als kleingedruckt dazugestellt, damit wir auch den ganzen Zusammenhang haben. Und wir hatten gesehen, das, was Paulus hier bittet, das kann man bündeln in zwei Hauptbitten. Dieser ganze Gedankengang lässt sich im Grunde genommen in zwei großen Bitten zusammenfassen. Zwei Bitten, zwei Ziele, die wir für uns selbst, für unsere Gemeinde, füreinander erbitten sollen. Und ich darf die erste Bitte noch mal kurz in Erinnerung rufen. Sie steht in den Versen 14 bis 17. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. So wird es am besten übersetzt. Und damit meint Paulus die ganze Familie der christlichen Gemeinde. Er hatte ja vorher in Kapitel 2 davon gesprochen, dass Gott Juden und Heiden durch Jesus Christus zusammengefasst hat zu einer neuen Familie. Zur neuen Familie derer, die Gottes Kinder sein dürfen, die zu ihm Vater sagen dürfen, die als seine Erben eine großartige Zukunft vor Augen haben. Und er hat so viel Macht, dass er diese Familie gegründet hat. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Sie können, wenn Sie das ausführlich noch einmal studieren wollen, sich dazu die CD vom letzten Sonntag noch mal anhören. Wir hatten gesehen, diese Bitte lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Worum bittet Paulus? Er bittet um Folgendes. Er sagt, gib ihnen Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Gib ihnen Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Und wir hatten gesehen, der innere Mensch ist das Gegenstück zum äußeren Menschen, zum Körperlichen, zum Sichtbaren. Paulus hat an anderer Stelle gesagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Auch wenn wir alt werden, der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Auch wenn wir krank werden, der Innere wird von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch ist das, was übrig bleibt, wenn alles Äußere vergangen ist. Den inneren Menschen nehmen wir mit in die Ewigkeit. Da geht es um unseren Charakter, um unser Herz, um die Prägung unseres Lebens. Und dann in der Ewigkeit werden wir von Gott einen ganz neuen Leib, ein ganz neues Äußeres bekommen, das nicht mehr sterblich und anfällig für Krankheit ist. So, und wir haben dann weiter gefragt, was geschieht da eigentlich, wenn der innere Mensch gestärkt wird? Das ist ja nicht nur einfach so eine buddhistische Stärkung des inneren Lebens. Was passiert dann? Wie geht das vor sich? In welcher Weise werden wir da verändert? Und Paulus hatte das konkretisiert. Er hat in Vers 17 gesagt, wenn wir Gott um Kraft für den inneren Menschen bitten, dann bitten wir ganz konkret, worum? Wir bitten darum, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Darum bitten wir, wenn wir um die Stärkung des inneren Menschen bitten. Prinzipiell wohnt ja Christus in jedem Gotteskind. Jeder, der Christ ist, in dessen Leben wohnt Christus. Und Paulus schreibt hier ja an Christen, dafür müsste er ja eigentlich nicht mehr beten, aber er meint hier noch mehr. Wohnen ist nicht gleich wohnen. Das griechische Wort, was er an dieser Stelle verwendet, bedeutet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, dass er so in eurem Herzen wohnt, dass er euch immer mehr regiert, immer mehr reinigt, immer mehr verändert, immer mehr gestaltet nach seinem Willen. So soll er wohnen in eurem Herzen. Das heißt, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt, dass Christus seine Herrschaft in eurem Herzen immer weiter ausbaut, immer mehr festigt. Dass er immer mehr die Dinge aus eurem Leben herausnimmt, die nicht zu ihm passen, und immer mehr die Dinge in euer Leben einbaut, die ihm entsprechen. Und darum bitte ich, sagt Paulus, dass du stark wirst am inneren Menschen. Und das geschieht dadurch, dass Christus, der ja seit deiner Bekehrung in deinem Herzen wohnt, dass er dich immer mehr bestimmt, dass er immer vollständiger von deinem Herzen Besitz ergreift, dass er dich immer umfassender transformiert, verwandelt und nach seinem Willen gestaltet. Und wo das passiert, wissen Sie, was da mit Ihrem Lebenshaus geschieht? Da passt Ihr Lebenshaus immer besser zu seinem Bewohner, nämlich zu Jesus Christus. Da wird Ihr Lebenshaus immer angemessener dafür, dass der Herr Jesus in ihm wohnt. Da drückt Jesus Ihrem Leben und meinem Leben immer mehr seinen Stempel auf. Je länger Jesus in unserem Haus wohnt, umso mehr soll es sein Wesen widerspiegeln. Das geht doch mit Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung auch so. Je länger Sie da drin wohnen, umso mehr spiegelt dieses Haus Ihren Charakter wider, Ihren Geschmack, Ihre Eigenarten, Ihre Prägung. Und genauso soll es mit unserem Haus auch sein. Je länger der Herr Jesus darin wohnt und herrscht und regiert und arbeitet und prägt, umso mehr entspricht es seinem Wesen. Und wir hatten das Ganze dann wunderbar zusammengefasst gesehen in einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, Jean Sophia Pigott, die hatte gesagt, präg mein Leben heller, reiner, ähnlich deinem, dass man sieht, wie die Kraft der Auferstehung mich in ihren Strudel zieht, füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Das war die erste Bitte. Herr, gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Und was meinen Sie, liebe Gemeinde, was wird sich alles ändern? In Ihrem Leben und in meinem und in unserer Gemeinde als Ganzer, wenn wir so füreinander beten. Und trotzdem ist Paulus an dieser Stelle noch nicht fertig mit seinem Gebet. Er hat jetzt noch eine zweite Bitte und auch die ist wieder sehr konkret und sehr genau formuliert. Und die steht jetzt in den Versen 18 und 19. Wir können wieder mit Vers 14 anfangen, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, jetzt Vers 18, damit ihr voll imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, nämlich zu erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist die zweite Bitte. Und die könnte man so zusammenfassen. Gib ihnen die Erkenntnis, dass sie die unfassbare Liebe Jesu begreifen. Das ist die zweite Bitte. Erstens hatte Paulus um eine besondere Kraft gebeten. Gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Und jetzt bittet er um eine besondere Erkenntnis. Gib ihnen die Erkenntnis, dass sie die unfassbare Liebe Jesu Christi begreifen. Das ist die zweite Bitte. Paulus benennt hier also den Gegenstand der Erkenntnis. Er benennt genau, was wir erkennen sollen. Und ist Ihnen das aufgefallen? Er sagt nicht, gib uns, dass wir Christus besser erkennen. Sondern er sagt es noch spezieller, noch präziser. Er sagt, die unfassbare Dimension der Liebe Jesu Christi. Um die geht's hier. Um diesen ganz speziellen Aspekt. Man könnte auch übersetzen, ich bitte den Vater, dass ihr erkennt, wie groß und lang und hoch und tief die Liebe Jesu Christi ist. Und Paulus weiß, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Er fügt ihm hinzu, die doch alle Erkenntnis übertrifft in Vers 19. Also das ist ein Paradox. Paulus sagt, ich bitte darum, dass ihr etwas erkennt, was ihr eigentlich gar nicht erkennen könnt. Aber ihr sollt wenigstens ein bisschen davon verstehen. Wir wollen wenigstens anfangen zu ermessen, was das bedeutet, die Liebe Jesu Christi zu uns. Und auch hier könnte man wieder sagen, das gilt doch von Anfang an. Wenn einer Christ wird, dann hat er doch schon einen ersten Begriff von der Liebe Jesu Christi. Die einfachsten Kinderlieder zeugen doch von der Liebe Christi. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Natürlich. Oder Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Das kennen wir doch schon im Kinderlied, ja. Und dennoch sagt Paulus, ihr Christen habt eine Ahnung von der Liebe Christi, sonst hättet ihr euch gar nicht zu ihm hinwenden können voller Vertrauen. Aber ihr kennt die Liebe Jesu Christi noch weit nicht gut genug, noch bei weitem nicht gut genug. Ihr habt es nötig, wir haben es alle nötig, dass wir es lernen, die Liebe Jesu Christi noch viel mehr zu schätzen, sie noch viel mehr zu ehren, sie noch viel mehr zu erkennen. Und damit das geschieht, muss Gott an unserem Herzen wirken. Und dafür wollen wir beten. Merken Sie, das ist ganz ähnlich wie mit diesem Christus in unserem Herzen wohnen in Vers 17. Jesus wohnt doch von Anfang an im Herzen der Christen, aber er soll es dann immer mehr erfüllen. Und genauso ist es mit diesem Vers 19. Ein Christ weiß von Anfang an etwas von der Liebe Jesu Christi. Aber er soll, so sagt Paulus, diese Liebe Jesu Christi immer tiefer erkennen. Immer mehr davon verstehen. Und dafür lohnt es sich zu beten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte, dass Sie das sehr deutlich sehen. Diese wachsende, vertiefte Erkenntnis der Liebe Christi ist nicht einer kleinen Elite vorbehalten. So nach dem Motto, das sind so die besonders frommen und die sind so besonders tiefsinnig und die meinen das nun so besonders ernst und deswegen sollen die nun die vertieften Dimensionen der Liebe Jesu Christi kennenlernen. So das sind so die Christen höherer Ordnung. Nein. Was sagt Paulus hier? Sie sehen es doch schwarz auf weiß. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen. Also es gilt für alle Christen. Das gilt für jeden normalen Christen, das ist für alle, für die ganze Gemeinde gedacht, dass wir mit allen Heiligen immer mehr erfahren und erkennen die Liebe Jesu Christi. Und darum bittet Paulus. Er sagt, Herr, bewege ihr Herz, auch ihr Herz hier in Hannover, damit sie immer mehr begreifen, was eigentlich unbegreifbar ist, nämlich die verschiedenen Dimensionen, unerfassbar, der Liebe Jesu Christi. Und dann führt er das auf, Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Breite, damit meint Paulus wahrscheinlich die Reichweite der Liebe Jesu Christi. Sie umfasst alle Völker. Vorher hatte er gesagt, alle Juden und Heiden, alle, die jemals über diese Welt gegangen sind, sind gerufen von der Liebe Jesu Christi. Und diese Liebe Jesu Christi reicht aus, um alle zu retten, die sich an ihn wenden. Er hat genug geleistet, als er sein Leben als Sühneopfer für uns dahingab, dass alle, wirklich ausnahmslos alle, die sich zu ihm flüchten, gerettet werden auf ewig. Das ist die Breite der Liebe Christi. Und Paulus spricht dann von der Länge der Liebe Christi, damit ihr imstande seid zu erfassen, welches die Länge sei. Und allerhöchstwahrscheinlich meint Paulus damit die Dauer. Schauen Sie, im ersten Kapitel sagt er, Gott hat euch erwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Ihr dürft glauben, weil er euch das geschenkt hat, vor Grundlegung der Welt. Und er hat euch erwählt, sagt Paulus, in Christus. Da beginnt es mit der Liebe Christi. Und dann schildert er das, dass diese Liebe Christi kein Ende hat, dass sie bis in alle Ewigkeiten reicht, dass sie reicht, um uns auch durch die Stunde unseres Todes hindurchzutragen, dass sie da ist und uns nie mehr loslässt. Die Länge der Liebe Jesu Christi. Und dann spricht Paulus von der Höhe der Liebe Jesu Christi. Also sie ist so hoch, so groß, sie überragt alle anderen Mächte. Das hat Paulus an anderer Stelle mal gesagt im Römerbrief, in dieser ganz berühmten Passage. Und das klingt Ihnen wahrscheinlich im Ohr, wenn ich das jetzt lese. So sagt Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Die Liebe Jesu Christi überragt alle anderen Mächte. Sie ist so stark, dass sie von keiner anderen Macht der Welt außer Kraft gesetzt werden darf. Und die Höhe der Liebe Christi, sie bringt uns in den Himmel. Sie macht uns zu Gotteskindern. Sie erhöht uns in eine Stellung hinein, nämlich in die Stellung der Gotteskinder, die wir niemals verdient hätten, als die alten Sünder, die wir sind. Die Höhe der Liebe Christi. Und dann redet Paulus von der Tiefe der Liebe Christi, die wir erfassen sollen. Und er will damit sagen, die Liebe Jesu Christi steigt so tief runter, dass es tiefer nicht mehr geht. Die Liebe Jesu Christi steigt hinunter in den größten Schmutz, in die tiefste Sünde, in den finstersten menschlichen Abgrund. Obwohl er ohne Sünde war, hat Gott, als Jesus am Kreuz hing, alle Schuld aller Menschen aller Zeiten auf ihn draufgelegt. Und an anderer Stelle sagt Paulus, Jesus wurde zum Fluch für uns. Obwohl er ohne Sünde war. Er wurde zum Fluch. Er wurde verflucht um all der Sünde willen, die auf ihn draufgepackt war. Und es war meine Sünde und ihre Sünde. Und deswegen gibt es keine Tiefe, die Christus mit seiner Liebe nicht ausgelotet hätte. Und deswegen gibt es übrigens auch keinen Menschen, der so schlimm dran ist und der sich so viel hat zu Schulden kommen lassen, dass dieser Mensch nicht mehr von der Liebe Jesu Christi erreicht werden könnte. Und deswegen gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und deswegen gibt es keinen Menschen, von dem wir sagen dürfen, für den lohnt es sich nicht zu beten. Der ist so tief gefallen, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Und Paulus würde sagen, bitte begreift doch etwas von der Tiefe der Liebe Jesu Christi, wie tief sie hinabgestiegen ist. Und so darfst du Hoffnung haben. Hoffnung haben für Menschen, für die du die Hoffnung schon längst aufgegeben hattest. Oh doch, dass wir imstande seien, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, zu erkennen, die Liebe Jesu Christi. Und verstehen Sie, wenn Paulus sagt, dass wir diese Liebe begreifen sollen, dann meint er damit einmal das intellektuelle Erfassen. Wir sollen es verstehen, wir sollen die Zusammenhänge kennen. Aber in der Bibel geht es immer um ein umfassendes Erkennen. Erkennen bedeutet das Verstehen, das Wissen und es bedeutet immer auch die persönliche Beziehung. Wenn wir das von Jesus erfahren, dann kann es ja nicht einfach nur in unserem Oberstübchen bleiben, sondern die Wahrheit Jesu ist so, dass sie in unser Herz hineindringt, dass sie uns als ganzen Menschen erfasst. Und die Liebe Jesu Christi zu erkennen, halt das von ihm zu hören, Jesus Christus in seinem Wort anzuschauen und dann dadurch verändert zu werden in unserem Herzen, darum geht es doch. Da kann man doch auch nicht kalt und distanziert bleiben, wenn man sich klar macht, was Christus in seiner Liebe für uns getan hat. Und das ist diese Kraft der Wahrheit Gottes, dass sie durchdringt durch unser Denken hinein in unser Herz und dass sie dort ihr Veränderungswerk anrichtet. Und erkennen bedeutet, dass wir immer mehr erfasst werden von dieser Liebe Jesu Christi, dass wir immer dankbarer werden dafür, dass wir immer mehr staunen darüber. Und dass es wirklich unser persönliches Verhältnis zu Jesus Christus wachsen lässt, wenn wir ihn in seiner Liebe immer mehr erkennen. Dass wir sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass deine Liebe wirklich in ihrer Breite und in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe mir gilt und mein Leben herausgerissen hat und zu Gottes Kind gemacht und dass du jetzt bei mir bist als mein Herr. Das will Paulus erbitten für uns und das sollen wir füreinander erbeten. Dass wir so wachsen in der Erkenntnis der Liebe Jesu Christi. Und das geschieht dadurch, dass wir Christus in der Schrift betrachten. Und deswegen, wissen Sie, bin ich so dankbar, dass wir zurzeit in unserer Bibelstunde das Evangelium des Markus miteinander studieren. Da betrachten wir Christus. Absatz für Absatz, Vers für Vers sehen wir, wer der Herr Jesus Christus ist. Was er getan hat in seiner Liebe und Heiligkeit und Macht, als er auf dieser Erde gewesen ist. Da betrachten wir ihn, wie auch sein Zorn über die Sünde keine Kompromisse duldete und wie er doch noch den Sünder, über den er zornig sein musste wegen seiner Heiligkeit, voller Liebe zur Umkehr rief und einlud. Es ist so schön, dass wir Christus betrachten können in der Schrift, so lernen wir ihn kennen und dass wir dann zu ihm beten und mit ihm sprechen und ihn bitten, Herr, mein Herz ist oft so kalt, so oberflächlich, so ungerührt von dem, was du alles getan hast. Ach, lass mich doch mehr erkennen von deiner Liebe. Lass mich doch mehr darüber staunen und dich mehr ehren und anbeten. Dass wir erkennen die Liebe Christi. Und wenn wir so Jesu Liebe immer mehr erkennen, wenn wir von Jesus in diese Bewegung immer mehr hineingezogen werden, dann hat das Folgen. Und diese Folgen zeigt uns Paulus hier noch. Er macht nämlich deutlich, die Erfahrung, die Erkenntnis der Liebe Jesu Christi hat eine umwandelnde Kraft. Denn worauf zielt sie? Das können wir mit eigenen Augen sehen. Zu erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Hier ist jedes Wort wichtig. Paulus sagt, wenn ihr die Liebe Christi immer mehr erkennt, zielt das darauf hin, dass ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Und die griechische Präposition, die hier steht, gibt eine Richtung an. Paulus sagt, in die Richtung verändert euch Christi Liebe, dass ihr erfüllt werdet zur ganzen Gottesfülle. Das heißt, das Ziel, zu dem hin Gott dich verändert, ist immer mehr er selbst. Wir sollen Gott selbst immer ähnlicher werden. Das heißt es hier. Gott selbst ist der Standard, zu dem hin er uns verändern will. Dass wir verändert werden hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist hier gemeint. Und das heißt, es bleibt auch für einen Christen noch sehr viel Platz für Wachstum. Wir denken oft, beim Christen kommt es darauf an, dass wir gerettet werden. Stimmt ja auch. Und wenn das dann geschehen ist, dann ist ja alles geschehen. Und jetzt können wir uns gewissermaßen wieder unseren Alltagsthemen zuwenden. Und die Bibel macht sehr deutlich, das ist erst der Anfang. Gerettet ist gerettet. Aber jetzt geht es los. Jetzt nimmt der Herr uns in seine Schule. Und endgültig ist dieses Ziel erst in der Ewigkeit erreicht, dass wir dann Gott in einer Weise ähnlich sein werden, wie wir das jetzt noch überhaupt nicht fassen könnten. Aber dieser Prozess der Hausrenovierung beginnt schon hier. Und so sagt es Paulus nicht nur an dieser Stelle, er sagt es immer wieder, weil das so wichtig ist. In 2. Korinther 3, Vers 18 zum Beispiel, da sagt er, wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden verwandelt in sein Bild, in Christi Bild. Das sagt er über den Menschen, der hier auf dieser Erde lebt. Oder in Römer 8, aus diesem Kapitel haben wir eben schon gelesen, da sagt er in Vers 29, denn die er zuvor ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Wir werden verwandelt in sein Bild. Gott ist der Standard, zu dem hin er uns verwandelt. Und das sagt nicht nur Paulus, das hat Jesus genauso gesagt. In Matthäus 5, Vers 48, in der Bergpredigt, da steht doch dieser Satz, der so oft überlesen wird, da sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Natürlich weiß Jesus, dass wir auf dieser Erde nie richtig vollkommen werden, aber er erklärt das ja in der Bergpredigt, was das bedeutet. Wir sollen immer mehr unsere Selbstliebe aufgeben. Wir sollen das Fernstliegende tun, nämlich den Feind lieben, statt ihn zu hassen. Wir sollen mit unseren Worten ganz wahrhaftig werden. Wir sollen sogar in unseren Gedanken rein werden und uns immer weniger mit falschen, bösen und schmuddeligen Gedanken beflecken. Gott will uns verändern, Schritt für Schritt. Und wir sollen uns in dieser Veränderung nicht orientieren an anderen Menschen, dass wir menschlicher werden, wie man so oft sagt, wie die Humanisten sagen, sondern wir sollen göttlicher werden. Verstehen Sie? Das ist Gottes Ziel. Und Gott will nicht nur unsere Taten verändern, sondern er will unsere Haltung verändern, unser Wesen. Das ist es, was Paulus meint, verändert hin zur ganzen Gottesfülle. Das soll uns so ähnlich gehen wie jenem chinesischen Reisbauern, der hat in Südchina auf halber Anhöhe eines Berghanges ein Reisfeld und während der Trockenzeit, da benutzte er so ein Tretrad, was er konstruiert hatte, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld zu pumpen. Kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Lag an so einem Abhang. Und dann hat er so eine Abgrenzungsmauer gebaut und unterhalb seines Feldes hatte ein Nachbar noch zwei weitere Felder. Und was machte der? Nachts, als keiner hinguckte, ne, machte der diese Trennmauer, öffnete er die und ließ das Wasser wunderschön auf seine Felder herabfließen. Er sagt, na, ich will ja mal sehen, was der jetzt macht. Tja, was machte der Christ? Er blieb ruhig, er flickte den Wall wieder, pumpte das Wasser wieder nach oben auf sein Reisfeld. In der Nacht kam der andere wieder, machte es wieder auf, ließ das Wasser wieder herunterlaufen auf seine Felder. Wusste der Christ nicht, was er machen sollte, befragte einige Mitchristen. Sie beteten darüber, was soll ich jetzt tun? Und da haben sie gesagt, wenn wir bloß immer versuchen, das Richtige zu tun, dann erfüllen wir eigentlich noch nicht, was der Herr will. Wir sollten versuchen, mehr zu tun, als das, was recht ist. Und was machte der Christ am nächsten Tag? Er pumpte am Morgen das Wasser zunächst für die beiden unteren Felder seines Nachbarn und dann am Nachmittag für sein eigenes Feld. Und als er das sah, konnte er es überhaupt nicht fassen und fragte ihn natürlich, warum machst du das? Was bewegt dich dazu? Meine Bösartigkeit mit dieser Freundlichkeit zu beantworten. Und da sagte ihm dieser chinesische Reisbauer, dass es Jesus Christus sei, der ihn dazu bewegt habe und dass er lernen wolle, in seinem Handeln sich immer mehr auszurichten an der Liebe Gottes. Es wird berichtet, dass der Nachbar davon so bewegt war, dass er nach einiger Zeit des Nachdenkens und Prüfens auch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus fand. Und aus zwei verfeindeten Nachbarn wurden Glaubensbrüder. Das Beispiel dieses Reisbauern ist so gut, weil es so zeigt, er hatte verstanden, es geht nicht darum, dass wir irgendwie etwas freundlicher und etwas menschlicher werden, sondern hin zur ganzen Gottesfülle sollen wir verändert werden. Und da wissen wir, dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Und jetzt ist es spannend, wie Paulus diesen Zusammenhang hier deutlich macht. Er sagt nämlich, Leute, das ist ein Reifeprozess. Verändert werden hin zur ganzen Gottesfülle. Und wodurch wird dieser Reifeprozess ausgelöst und am Leben gehalten? Durch das Erkennen der Liebe Jesu Christi. Verstehen Sie, das ist der Zusammenhang zwischen Vers 18 und Vers 19. Er sagt, wir sollen erkennen immer mehr die tiefen Dimensionen der Liebe Jesu Christi Und je mehr wir die Liebe Christi erkennen, umso mehr wird dieser Reifeprozess an unserem Leben sich vollziehen. Umso mehr werden wir zu Gottes Standard hin verwandelt. Wir sollen jetzt nicht krampfhaft sehen, wie wir irgendwie göttlich werden. Das klappt sowieso nicht. Das schaffen wir nie und nimmer. Sondern es geht darum, die Liebe Christi zu erkennen. Und im Erkennen der Liebe Christi werden wir verwandelt, sodass wir ihm immer, immer ähnlicher werden. Erfahrung von Liebe ist unverzichtbar für einen Reifeprozess. Wissen Sie, dafür lassen sich schon zwischenmenschliche Beispiele bringen, dass das ein Grundprinzip ist. Ich will Ihnen deshalb noch ein solches Beispiel erzählen, was sich zugetragen hat. Beim amerikanischen Theologen Perry Down und seine Frau Sandy, den beiden war kein eigenes Kind geschenkt gewesen, aber sie haben das von Gott her als ihre Aufgabe begriffen, Kindern zu helfen, die keine Eltern haben, die sich um sie sorgen, und die Kleinen zu betreuen in dieser Phase zwischen Geburt und Adoption. Und da haben sie im Laufe der Jahre ganz viele Kinder in ihr Heim aufgenommen für wenige Wochen, um ihnen Liebe und Hilfe zu geben, bis sie ein neues Zuhause gefunden hatten. Nun kam eines Tages die Jugendbehörde mit einer ganz ungewöhnlichen Bitte auf den Perry und die Sandy zu. Sie sagten, wir haben diesmal ein 18 Monate altes Zwillingspaar. Das passte gar nicht zu dem, was sie sonst immer taten. Sie kriegten ja sonst immer die Säuglinge. Aber sie sagten, das ist so schwierig, die Situation. Wir wissen eigentlich kaum jemand anderen als sie, dass sie das gut machen könnten. Dann haben sie gesagt, gut, wir sind bereit, die beiden für 6 Wochen zu nehmen. Und in der ersten Nacht, als die beiden dann in ihrem Zimmer waren, da wunderten sich Perry und Sandy, weil sie gar kein Schreien aus dem Zimmer hörten. Sie sagten, normalerweise so junge Kinder, erste Nacht, die müssen sich doch dran gewöhnen, die müssen doch schreien und sie hörten nichts. Und der Vater lugte dann nochmal in das Zimmer rein und er wollte es gar nicht glauben. Da lagen die beiden mit aufgerissenen Augen, hellwach. Ihre Kissen waren nass geweint, aber sie weinten nicht laut. Sie schrien nicht. Und das war unfassbar. Sie weinten ihre Kissen nass und weinten doch nicht laut. Und dann haben die beiden natürlich Nachforschungen angestellt. Und es hat sich herausgestellt, dass das schon das 9. Zuhause war, in dem diese beiden 18-Monatigen untergebracht wurden und dass sie an früheren Stellen geschlagen worden waren, wenn sie nachts geschrien hatten. Und das hatte sie so, diese 18 Monate alten Babys, so beeindruckt, so verschreckt und verschüchtert, dass sie es nicht mal mehr wagten, laut zu weinen. Und Sie können sich vorstellen, wie entsetzt und bewegt die beiden waren. Und aus den 6 Wochen, die sie die beiden nehmen wollten, wurden dann 2 Jahre. 2 Jahre, wo sie versucht hatten, den Kindern wirklich die Liebe zu schenken, die sie von Gott erfahren hatten. Und die Ärzte hatten gesagt, die haben so schwere seelische und geistige Schädigungen davongetragen durch diesen Liebesentzug, dass sie emotional und geistig derart beschädigt sind, dass sie nie mehr wieder eine normale Entwicklung werden durchlaufen können. Aber Gott hat es geschenkt. Gott hat es geschenkt, dass durch die Fürbitte und auch durch die Liebe, die diese Zwischeneltern, wenn man so will, diesen beiden Kleinen schenkte, dass sie doch reiften, dass sie doch emotional und geistig gesund wurden. Und als sie dann nach 2 Jahren weitergegeben wurden, dass man es dann verantworten konnte und dass sie auf einem ganz gesunden Entwicklungsstand dann in ihr weiteres Leben hineingehen konnten. Liebe ist nötig, um zu reifen. Natürlich wissen wir, dass der lebendige Gott in jedes Leben eingreifen kann. Dass Gott so mächtig ist, dass er auch einen Menschen, der nirgendwo in seiner ganzen Kindheit Liebe erfahren hat, total verändern kann. Gott kann alles. Aber jetzt im Hinblick auf unsere Verantwortung ist es so wichtig zu sehen, wie stark die seelische Stabilität unserer Kinder und ihr Reifen davon abhängig ist, dass sie Liebe in einem Elternhaus erfahren. Und Paulus zeigt nun dieses Prinzip durch die Erkenntnis und Erfahrung von Liebe, Reife. Dieses Prinzip gilt auch für unser Verhältnis zu Jesus Christus. Je mehr wir seine Liebe erkennen, erfahren in ihr Leben, umso mehr reift unser Glaube. Umso mehr werden wir verändert, sagt Paulus, hin zu der ganzen Gottesfülle. Und je mehr wir die Liebe Christi erkennen, das hat dann Folgen für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Schauen Sie, wer überwältigt ist von der Vergebung Jesu, von der Tiefe seiner Vergebung, der wird doch selbst viel leichter vergeben können. Und das hat auch Folgen dafür, wie wir mit unserem eigenen Leid und unserer eigenen Not umgehen. Wer mit Paulus weiß, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts Hohes, nichts Tiefes, kein Leben und kein Tod. Wer das weiß, wer diese Länge der Liebe Christi kennt, der wird auch in der schlimmsten Situation nicht in seiner Verzweiflung stecken bleiben. Jesu Liebe verwandelt uns und darum betet Paulus, dass diese unfassbare Liebe, die Christus uns erwiesen hat, dass die immer mehr unser ganzes Leben bewegt und dass sie so dann unser Leben verändert. Und zwar in der Weise verändert, dass wir immer ähnlicher werden dem Gott, der uns gemacht hat. Und diese Erkenntnis der Liebe Christi wird sich dann auswirken darauf, wie wir reden. Die Liebe Jesu, die wir erkennen und erfahren, wird sich darauf auswirken, wie wir denken. Darauf auswirken, welche Prioritäten wir setzen in unserem Leben, welche Ziele wir uns vornehmen, welche Werte uns leiten. Die Liebe Jesu Christi wird uns darin regieren, wie wir auf andere Menschen reagieren, wie wir auf die Bitten anderer Menschen reagieren, wie wir auf das Leid anderer Menschen reagieren, wie wir auf die Gemeinheiten anderer Menschen reagieren. Die Erfahrung der Liebe Jesu Christi wird uns darin prägen, wie wir darauf reagieren, wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten. All das wird im besten Sinne des Wortes angesteckt werden, infiziert werden von der Liebe Jesu Christi, je mehr wir sie erkennen. Und darum bittet Paulus und darum wollen wir füreinander beten. Zwei große Anliegen sind es, die Paulus uns in diesem Gebet aufs Herz legt. Das erste, gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. So sollen wir füreinander beten und für uns selbst. Gib mir die Kraft, dass ich stark werde am inneren Menschen, Herr. Und dann die zweite Bitte. Gib ihnen die Erkenntnis, dass sie die unfassbare Liebe Jesu Christi, die eigentlich keiner wirklich begreifen kann, dass sie die immer besser ansatzweise begreifen, damit sie reifen hin zur Gottesfülle. Liebe Mitchristen, ich möchte Sie und auch mich mit dieser Predigt ermutigen, dass wir uns diese beiden Bitten wirklich praktisch in unserem Gebetsleben immer mehr zu eigen machen. Dass wir den allmächtigen Gott bitten, dass er das in unserem Leben wirkt. Gewiss, das sind große Bitten. Große Bitten. Und wenn ich mir klar mache, wie armselig mein Leben manchmal aussieht, und wenn ich mir klar mache, wie stark diese Welt und mit den tausend Gedanken, die ich jeden Tag denke, und den Dingen, die mich müde machen und belasten, wie stark mich das immer prägt, dann könnte man manchmal meinen, das sind fast zu große Bitten. Aber es ist, als ob Paulus gerade auf diesen Einwand gewartet hätte. Denn am Ende seines Gebets, was macht er da? Da richtet er seinen Blick wie am Anfang wieder auf den Adressaten des Gebets, auf Gott. Und deswegen sagt er dann am Ende, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Kraft, die in uns wirkt, das ist die Kraft, von der schon in Vers 16 die Rede war. Die Kraft aus dem Himmel, die Kraft aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und Paulus sagt, sieh her, entscheidend ist nicht, dass dein Gebet gut ist. Entscheidend ist nicht, dass dein Glaube stark ist. Sondern entscheidend ist, wie stark der Gott ist, zu dem du betest. Und dann formuliert hier eine zweifache Zuspitzung. Er sagt, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Da steht im Griechischen zweimal das Wort hyper. Das kennen wir ja auch. Der ist hypernervös, der ist hypersensibel. Dann meinen wir, der ist total übertrieben, übermäßig sensibel oder nervös. Und dieses Wort steht genau hier. Gott kann überschwänglich über alles, was wir uns auch nur vorstellen könnten, bitten und schenken. Das heißt, die Größe unserer Bitten trifft immer auf einen noch viel größeren Gott. Und dieser Gott ist allmächtig, sagt Paulus. Er kann alles überschwänglich geben. Und dieser Gott ist nicht nur allmächtig, sondern er ist großzügig. Paulus sagt, über alles hinaus, was wir bitten. Wir bitten oft so armselig, weil wir uns gar nicht klar machen, was Gott alles schenken kann. Und über das alles hinaus, sagt er, kann Gott geben. Und das heißt auf Deutsch, wir können gar nicht mehr bitten, als Gott uns geben kann und geben will. Und so kommen wir wieder zum Schluss. Ich darf nochmal an den Anfang erinnern. Paulus hatte gesagt, dass er zum Vater betet. Zum Vater als Vertrauensperson, zum Vater als Respektperson. Jetzt am Ende betont er nochmal diese Macht. Und wenn Sie so wollen, kann man sagen, dass die beiden Bitten ja gesandwiched sind gewissermaßen. Diese beiden Bitten sind wie in einem Sandwich umrahmt vom Blick auf den Vater, an den wir uns wenden. Sie sind eingebettet, diese beiden Bitten, in den Blick auf den lebendigen Gott. Der Vater und Gott, zu dem wir rufen, hat alle Eigenschaften, die nötig sind, um diese großen Bitten zu erfüllen. Und liebe Glaubensgeschwister, das sollte uns ermutigen. Das sollte uns sehr stark ermutigen, diese Bitten auch an den lebendigen Gott wieder und wieder zu richten. Er will sie erhören und er kann sie erhören. Und dann wird das geschehen, dass Gott unser Leben immer mehr in die Richtung hin verwandelt, in der wir am besten dem Ziel dienen können, zu dem er uns geschaffen hat, nämlich seiner Ehre. Ihm sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.